Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info von Dienstag, dem 8. September. Heute geht's bei uns um Folgendes. Welche Medien soll der Bund unterstützen? Die Branche fordert, dass auch digitale Medien im Maßnahmenpaket ihren Platz finden.
Medien, die sich vor allem auf die Verbreitung online spezialisiert haben, von einer Förderung auszuschließen, währenddem man alle anderen Medien unterstützt oder fördert, ist nicht zeitgemäß.
Dann, das Kornhausforum Bern zeigt zum ersten Mal Bilder des Berner Fotografen Werner Schwarz, der in den 1960er Jahren die Welt bereiste.
Also es ist eigentlich eine Entdeckung der Welt in einer Zeit, die für uns jetzt wirklich verloren ist, die weit, 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 weit weg ist.
Und zum Schluss Nasrin Sotoudeh im Hungerstreik. Die wohl bekannteste iranische Menschenrechtsanwältin riskiert ihr Leben mit ihrem Protest gegen die Haftbedingungen in iranischen Gefängnissen.
Wir müssen uns nach 28 Tagen Hungerstreik große Sorgen um Nasrin machen. Die Situation ist sehr, sehr ernst. Ich sehe bereits Lebensgefahr.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Salim Staubli.
In Bern werden heute gleich zwei nationale Volksinitiativen eingereicht, die beide aus der Feder von Umweltorganisationen stammen. Für die sogenannte Doppelinitiative kamen in den letzten Monaten mehr als 260.000 Unterschriften zustande. In der Doppelinitiative enthalten ist einerseits die Biodiversitätsinitiative und andererseits die Landschaftsinitiative. Mit der Biodiversitätsinitiative soll ein besserer Schutz der Natur in der Verfassung verankert werden. Die Landschaftsinitiative wiederum richtet sich gegen die zunehmende Zersiedlung außerhalb der bestehenden Bauzonen. Beide Initiativen dienen sich gegenseitig als Ergänzung und sollen, wenn möglich, auch gemeinsam zur Abstimmung kommen. Streaming-Plattformen wie Netflix sollen künftig 1% ihrer Einnahmen in der Schweiz in das Schweizer Filmschaffen investieren müssen. Das hat der Nationalrat an seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Allerdings ging er dabei nicht auf den ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates ein. Dieser hätte eine Investition von rund 4% der Einnahmen vorgesehen. Widerstand gegen den gestrigen Beschluss kam vor allem aus den Reihen der FDP und der CVP. Aufgrund dessen muss der Bundesrat nun noch einmal neu über die Vorlage beraten. Die Jungfreisinnigen drohen zudem mit einem Referendum, sollte die 1%-Regel nicht wieder aufgehoben werden. Der Nationalrat hat heute Morgen zudem eine außerordentliche Corona-Debatte geführt. Laut SRF ging es um Vorstöße, die den Kurs des Bundesrats bei der Bewältigung der Krise beeinflussen sollten. Da die meisten der Vorstöße bereits überholt sind, endete die Debatte bereits nach einer knappen Stunde. Die Vorstöße betrafen größtenteils die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Die bislang vermisste weißrussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikova ist nach Angaben von belarussischen Medien festgenommen worden. Gemeinsam mit zwei weiteren Oppositionspolitikern haben sie heute Morgen in den frühen Morgenstunden versucht, in einem Auto die Grenze zur Ukraine zu überqueren. An einem Grenzposten sei die Gruppe jedoch aufgehalten worden. Ein Sprecher des Grenzschutzes bestätigte die Festnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Kolesnikova gilt in Weißrussland als eine der wichtigsten Oppositionellen, die sich gegen Staatschef Alexander Lukaschenko stellen. Während den vergangenen Wochen war unklar, wo sich Kolesnikova genau aufhält. Die Opposition geht derzeit davon aus, dass sie das Land heute Morgen nicht freiwillig verlassen wollte, sondern weil sie bedroht wurde. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es am Vormittag noch etwas neblig, danach zeigt sich jedoch vielerorts die Sonne bei rund 26 Grad. Am Donnerstag ist es trotz einigen Wolkenfeldern ebenfalls ziemlich sonnig. Dabei bleibt es weiterhin warm bei Temperaturen um die 25 Grad.
Rabe Info.
Wie sieht die Zukunft der Medien aus? Welche Medien soll der Staat künftig unterstützen? Diese Fragen sollen im neuen Mediengesetz festgeschrieben werden. Die Medienlandschaft wandelt sich. Vor allem Printmedien leiden unter Anzeigenschwund. Online-Plattformen gewinnen immer mehr an Bedeutung, haben aber teilweise Mühe, ihren Erfolg auch monetär zu sichern. Seit einigen Jahren schon versuchen Bundesrat und Parlament deswegen ein neues Medienförderungsgesetz zu erarbeiten. Ein Gesetz, das eine vielfältige Medienlandschaft garantieren könnte. Vor gut zwei Wochen nun hat die vorberatende Kommission des Nationalrates das geplante Maßnahmenpaket entflechtet. Die Förderung der Online-Medien will sie separat behandeln. Dieser Entscheid sorgt für Unmut in der Branche. 10 Medienorganisationen wandten sich deswegen gestern mit einem Appell an den Nationalrat. Sie fordern, dass die Unterstützung von digitalen Angeboten auch im Paket enthalten ist. Warum genau? Katrin Hiss hat nachgefragt bei Melanie Berner vom Syndikat Schweizer Medienschaffender SSM.
Für die Bevölkerung ist diese Unterscheidung zwischen Online-Medien und Printmedien je länger, je mehr irrelevant. Also sie informieren sich zusätzlich zunehmend online. Und das ist einfach die Zukunft der Information, dass es online stattfindet. Und nun Medien, die sich vor allem auf die Verbreitung online spezialisiert haben, von einer Förderung auszuschließen, währenddem man alle anderen Medien unterstützt oder fördert, ist nicht zeitgemäß.
Das SSM ist ja Teil eines breiten Bündnisses. 10 Medienorganisationen haben sich zusammengeschlossen, um einen Appell an den Nationalrat zu richten. Der Nationalrat soll unbedingt Online-Medien in Zukunft auch fördern. Welche Fronten gibt es denn in dieser Diskussion? Also wer stellt sich denn überhaupt vehement gegen eine solche Förderung?
Also den Appell, den wir ja jetzt mal gemeinsam an den Nationalrat gerichtet haben, der bezieht sich vor allem darauf, das Paket nicht auseinanderzureißen. Weil wir alle Organisationen, die diesen Appell unterstützt haben, der Meinung sind, dass es ein Gesamtpaket braucht, das gemeinsam beraten werden muss. Sonst kann man nicht von einem Maßnahmenpaket zur Medienförderung sprechen.
Geht es nach dem Bundesrat, so soll die Förderung von Online-Medien auch an deren Umsatz gekoppelt sein, sprich, dass diese Plattformen nur Unterstützung erhalten, wenn sie selbst Erträge generieren von ihrer Leserinnenschaft, zum Beispiel durch Online-Abos. Was halten Sie vom Schweizer Syndikat Medienschaffender von diesem Vorhaben?
Das ist eine absolut berechtigte Einschränkung für die Online-Medienförderung. Es sollen ja nicht Online-Medien gefördert werden, die überhaupt keinen Bezug zu einer Leserschaft haben.
In der vorberatenden Kommission war aber auch immer wieder die Rede davon, dass eine direkte Förderung von Online-Medien gar nicht verfassungskonform sei. Was sagen Sie dazu?
Ja, dieser Streit ist wohl so alt wie die Medienförderung selber. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Also die Bundesverfassung ist meiner Meinung nach da nicht klar. Es heißt, elektronische Medien und andere fernmeldetechnische Verbreitungsmöglichkeiten. Und das kann man auch so lesen, dass zu dem Zeitpunkt, wo dieser Verfassungsartikel geschrieben wurde, versucht wurde zu antizipieren, welche Entwicklungen es geben wird und dass es dann eben offen ist, dass da auch gefördert werden soll. Also das ist der Konflikt, der da entsteht und meiner Meinung nach gibt es eine Verfassungsgrundlage zur Unterstützung von elektronischen Medien, zu denen ich die Online-Medien zähle.
Das sagt Melanie Berner vom Syndikat Schweizer Medienschaffender SSM. Die Maßnahmen zur Medienförderung schaut der Nationalrat am Donnerstag an. Bevor wir uns mit dem Berner Fotografen Werner Schwarz auf Reisen begeben, gibt's hier Iggy Pop mit Passenger. Ah!
Info. Kultur.
In den 1960er Jahren war die Welt noch weniger globalisiert, Reisen viel weniger verbreitet und fremde Länder entsprechend wirklich noch fremd und exotisch. Diese längst vergangene Zeit spricht aus den Fotografien von Werner Schwarz. Werner Schwarz war ein Maler und Fotograf aus Schlieren bei Könitz, der ab den 1960er Jahren mit seiner Kamera die Welt bereiste. Nun zeigt das Berner Kornhaus Forum zum ersten Mal Bilder aus dem Schaffen von Werner Schwarz. Ausgewählt hat diese Bernhard Gieger, der noch bis Ende Jahr als Leiter des Kornhaus Forums tätig ist. Gisela Voitz hat ihn in der Ausstellung getroffen.
Werner Schwarz war ein Bauernsohn aus Schlieren bei Könitz, 1918 geboren. Er wollte nicht Bauer werden, es zog ihn zur Kunst. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Aktivdienst, hat er angefangen zu malen und hat sich dann in Schlieren, einer Schreinerwerkstatt, wieder aufgebaut. Werner Schwarz war eben Maler, hat viel Landschaften, Porträts, viel Ölbilder gemalt. Später hat er Glasbilder hergestellt. Und von 1950 an ist er wirklich 41 Jahre lang, bis kurz vor seinem Tod, ist er auf Reisen gegangen.
Seine Reisen führten Werner Schwarz in die unterschiedlichsten Ecken der Welt. Nach Marokko, Grönland, Indonesien, England, China, Italien und immer wieder auch nach Indien, das er als seine zweite Heimat bezeichnete. Ab den 1960er Jahren hatte Werner Schwarz einen ständigen Begleiter bei seinen Reisen, seinen Fotoapparat. Ein Querschnitt durch das fotografische Schaffen des Werner Schwarz wird nun zum ersten Mal im Berner Kornhaus Forum gezeigt. Die Bilder sind Fenster in eine längst vergangene Zeit, intim und voller Liebe für das Motiv. Die Fotografien seien auch für ihn einmalig, sagt der Leiter des Kornhaus Forums, Bernhard Gieger.
Das eine ist, dass er einfach zu einer Zeit gereist ist vor dem Massentourismus. Also er hat Leute getroffen in Marokko, in Indien, wo man annehmen muss, die haben zum ersten Mal einen weißen Europäer gesehen, als sie ihn getroffen haben. Er konnte nur Berndeutsch. Er hat sich mit den Menschen irgendwie verständigen können. Er war ein großer, bärtiger Mann. Er muss eine Wahnsinnsfreundlichkeit gehabt haben, dass die Leute sich ihm irgendwie geöffnet haben. Es ist ganz unglaublich, was es hier für Begegnungen gibt auf diesen Bildern. Heute würden die meisten Leute, die er so fotografiert hat, davonlaufen und sagen, das kommt nicht in Frage. Und dazumal sind die hingestanden, haben gelächelt, haben ihm die Türen geöffnet, damit er alles sehen kann, was sie machen. Er hat sehr viel Arbeitssituationen auch von Menschen, sehr viel auch Frauen, die arbeiten auf dem Feld, in einer Fabrik oder so. Also Dinge, die vielleicht später gar nicht mehr so einfach gewesen wäre, sie überhaupt zu fotografieren, das ist ihm wirklich gelungen. Also es ist eigentlich eine Entdeckung der Welt in einer Zeit, die für uns jetzt wirklich verloren ist, die weit, 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 weit weg ist.
Nicht nur Werner Schwarz hat eine neue Welt entdeckt, sondern auch Bernhard Gieger begab sich auf Entdeckungsreise, und zwar im Liebefeld, im Archivraum, wo die Stiftung Werner Schwarz den Nachlass des Künstlers verwaltet.
Im schönen großen Holzschrank ist sein fotografischer Nachlass drin, in so Diapositivschachteln, sehr schlecht beschriftet, also das sind einfach Länder oder Kontinente. Zu den einzelnen Bildern gibt es keine Angaben, man muss alles sich ein bisschen zusammenreimen, was das und wo das sein könnte. Eineinhalb Jahre lang habe ich sämtliche Bilder dieses Archivs durchgeschaut, also ich hatte jedes einmal auf dem Leuchtpult. Vielleicht hängen da Bilder unter falschen Ortsbezeichnungen, das kann auch sein. Das Schöne ist manchmal an solchen Ausstellungen wie dieser hier, dass dann plötzlich Besucherinnen oder Besucher kommen und sagen, das haben sie völlig falsch angeschrieben, das ist ganz an einem anderen Ort und das ist ganz ein anderes Ereignis. Auf solche Dinge warten wir hier eigentlich auch. Das hilft ja auch, Werke wirklich erschließen zu können. Also von dem her, solche Ausstellungen zu machen, sind auch so wie Reisen in unbekanntes Land. Man weiß dann am Schluss vielleicht plötzlich sehr viel mehr.
Bernhard Giger haben wir gehört. Er sprach über die Ausstellung mit Fotografien von Werner Schwarz. Die Ausstellung im Kornhausforum dauert noch bis am 17. Oktober. Es ist die Abschlussausstellung von Bernhard Giger, der Ende Jahr in Pension geht.
Rabe Info.
Seit bald einem Monat ist Nasrin Sotoudeh im Hungerstreik. Die wohl bekannteste iranische Menschenrechtsanwältin protestiert damit unter anderem gegen die Haftbedingungen von politischen Gefangenen im Iran. Wegen der Corona-Krise hat die iranische Regierung rund 90.000 Häftlinge vorläufig freigelassen. Politische Häftlinge allerdings sind keine darunter. Die meisten politischen Gefangenen sitzen wie Nasrin Sotoudeh selber zusammengepfercht auf engstem Raum im berüchtigten Evin-Gefängnis nahe Teheran. Durch den wochenlangen Hungerstreik habe sich der Zustand von Nasrin Sotoudeh in den letzten Tagen massiv verschlechtert, sagt Martin Lessentin. Lessentin ist Vorstandssprecher der deutschen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte.
Wir müssen uns nach 28 Tagen Hungerstreik große Sorgen um Nasrin machen. Sie hat Ohnmachten, sie hat darüber hinaus das Problem, dass sie nicht genügend Wasser zu sich nehmen kann wegen Brechreiz. Von daher besteht auch die Gefahr der Dehydrierung. Die Situation ist sehr, sehr ernst. Ich sehe bereits Lebensgefahr.
Warum hat sich Nasrin Sotoudeh dazu entschieden, in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten?
Nasrin protestiert gegen die Diktatur der Mullahs, die keinen Raum lässt für die Freiheit der Hälfte der Bevölkerung, nämlich der Frauen. Darüber hinaus protestiert sie gegen die Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Minderheiten, gegen religiösen Minderheiten und so weiter. Und sie protestiert zusammen mit anderen Gefangenen, die sich ihrem Hungerstreik angeschlossen haben, dagegen, dass kriminelle Gefangene wegen der Corona-Situation aus den iranischen Gefängnissen entlassen wurden, während man die nicht kriminellen Gefangenen, die dort als politischen oder aus Glaubensgründen inhaftiert sind, weiterhin im Gefängnis hält.
International erfährt Sotoudeh große Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty, von vielen auch europäischen PolitikerInnen. Sie alle fordern die iranische Regierung auf, Nasrin zu entlassen und oder die Verhältnisse in den Gefängnissen zu ändern. Wie verläuft die öffentliche Debatte im Iran? Gibt es überhaupt eine öffentliche Debatte?
Ja, es gibt einen öffentlichen Proteststurm in den sozialen Medien. Man kann von einem regelrechten Twitter-Sturm sprechen. Außerdem ist Nasrin im ganzen Land Gesprächsthema. Alle, die im Iran, und das ist die Mehrheit der Bevölkerung, von diesem Regime unterdrückt sind, stehen zu Nasrin.
Das ist ja nicht selbstverständlich in einem Land, wo die öffentliche Meinungsfreiheit sehr stark beschränkt ist. Wie reagiert die iranische Regierung?
Die iranische Regierung stellt sich bisher stur. Zu ihren Techniken gehört allerdings, Nasrin zu bedrohen, zum Beispiel durch, dass der Familie etwas geschehen könnte, dem Ehemann oder vor allem den Kindern. So wurde zum Beispiel die Tochter von Nasrin kurzfristig festgehalten und Nasrin wurde mitgeteilt, wir haben deine Tochter, hör nur auf mit dem Hungerstreik. Dieses Spiel hat Nasrin aber durchschaut. Inzwischen ist die Tochter auf Kaution wieder freigelassen und Nasrin setzt ihren Hungerstreik fort.
Sie haben die Proteste in den sozialen Medien im Iran angesprochen. Es gibt auch einen Brief von iranischen AnwältInnen. Sie bitten Nasrin Sotoudeh, ihren Hungerstreik zu beenden.
Diesen Brief gibt es in der Tat und darauf hat Nasrin reagiert und hat ihre Freundinnen und Freunde gebeten, Verständnis zu haben, dass sie diesen Hungerstreik so lange fortsetzen muss, wie es nicht deutliche Verbesserungen gibt und die Kritikpunkte, die ihren Hungerstreik begründen, zumindest teilweise ausgeräumt sind.
Nasrin Sotoudeh sitzt ja schon seit 2 Jahren im berüchtigten Evin-Gefängnis für politische Gefangene nahe Teheran. Verurteilt ist sie zu 33 Jahren Haft wegen angeblicher Störung der öffentlichen Ordnung und der Gefährdung der nationalen Sicherheit. Was steckt hinter der Gefängnisstrafe gegen Sotoudeh?
Ja, das ist so wie auch bei ihrer ersten Gefängnisstrafe. Sie war ja schon einmal mehrere Jahre im Gefängnis, weil sie vom Regime als eine tapfere Frau erkannt ist, die Symbol ist für solche intellektuell starke und mutige Iranerinnen, die sich nicht damit abfinden, dass Frauen keine gesellschaftliche Partizipation haben, so wie Männer im Iran. Sie ist inzwischen dafür die Frontfrau, mit der sich viele, viele Iranerinnen, junge wie alte, identifizieren. Und deswegen will man sie mundtot machen, weil man denkt, wenn wir Nasrin zum Schweigen bringen, dann wird der Widerstand aller Frauen gebrochen.
Ihr Zustand derzeit ist sehr gefährdet. Können Sie eine Einschätzung geben, was in den nächsten Tagen folgen könnte?
Wenn sich das Regime nicht bewegt, dann müssen wir uns ganz, ganz große Sorgen um Nasrins Leben machen. Sie ist jetzt schon sehr, sehr schwach. Und wir alle hoffen, dass das Regime einige Dinge tut, die Nasrin Grund geben, den Hungerstreik zu beenden.
Dazu müsste auch der internationale Druck auf die iranische Regierung aufrechterhalten werden, betont Martin Lessentin von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Ein starkes Signal werde heute aus Berlin gesendet. Der Deutsche Richterinnenbund verleiht Nasrin Sotoudeh den Menschenrechtspreis 2020. Mehr Infos zu Nasrin Sotoudeh gibt's auf der Website der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte unter igfm.de.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11, dann unter anderem mit einem Besuch in der Heiteren Fahne. An der heutigen Sendung mitgewirkt haben Salim Staubli, Gisela Voitz und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmeral. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.